Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast heute ist uns aus Wien zugeschaltet. Dort lebt Luna Al-Musli, Autorin und Grafikdesignerin. Für ihre sehr poetisch geschriebenen und liebevoll gestalteten Bücher wurde sie mehrfach ausgezeichnet. 32 Jahre alt ist sie. Knapp die Hälfte ihres Lebens hat sie in Damaskus verbracht. Dort ist sie aufgewachsen. Die etwas größere Hälfte des bisherigen Lebens dann in Wien. Willkommen, Frau Al-Musli.
Hallo, guten Morgen.
Frau Al-Musli, stimmt es, dass Sie immer ein Notizbuch bei sich haben, Stift und Papier?
Ja, also ich habe so ein kleines Büchlein immer dabei und eigentlich meistens, ja, und dann nehme ich das irgendwie überall hin mit, weil man weiß ja nie, wann eine Idee kommt, beziehungsweise ich, also so, wenn ich auf Lesereisen bin und so, man ist ja immer oft allein unterwegs und dann vor der Lesung oder nachher oder wenn ich dann so diese Zeit zum Überbrücken habe, mache ich dann so kleine Zeichnungen, um mich dann auch später daran zu erinnern, wo ich war.
Das heißt, Sie haben es auch jetzt
bei sich.
Oder
wie es sich angefühlt hat.
Sie haben es auch jetzt bei sich.
Ich habe es auch jetzt, ja.
Falls eine Idee kommt.
Im Rucksack. Falls eine Idee kommt, muss ich dann sagen, es tut mir leid, wir müssen kurz aufhören.
Wir haben zwischendurch Musiken, da können Sie dann zeichnen oder aufschreiben. Danke. Was haben Sie denn zuletzt notiert in dieses Notizbuch, um es nicht zu vergessen?
Was habe ich zuletzt notiert?
Doch nur ein schnöder Einkaufszettel.
Nein. Also es sind meistens keine so Einkaufszettel. Also ich schreibe mir jetzt dort keine so Notizen von wegen, was ich jetzt machen muss und so. Dafür habe ich ein anderes Notizheft. Sondern das eine, was ich immer gerne mittrage. Das letzte, was war, da war ich auf der Frankfurter Buchmesse und war bei einer Lesung und habe mir währenddessen habe ich gezeichnet. Und ich weiß, dass die Zeichnung in so rot und lila war.
Mhm. Luna Al-Musli, Ihr Leben ist geprägt von zwei Sprachen, zwei Kulturen und um in beiden wirklich zu Hause zu sein, das war durchaus ein Stück Arbeit. Wie erzählt man von einem Land, das es so gar nicht mehr gibt? Als Luna Al-Musli mit ihrer Familie 2004 Syrien verließ, da war der Krieg dort noch fern. Sie hat von dieser Kindheit in einem Buch erzählt. Jetzt hat sie ein zweites geschrieben, um mich herum. Geschichten, so heißt es. Migration spielt immer eine Rolle. Aber sie erzählt nicht aus der Sicht von Menschen, sondern von Gegenständen. Gegenstände, die ihre Menschen sozusagen begleiten. Frau Al-Musli, warum dieser Perspektivwechsel? Warum einen Menschen aus der Perspektive seines besten Anzugs beschreiben?
Seines besten Anzugs. Es war einerseits, also die anderen Bücher, die ich bisher geschrieben habe, waren ja immer aus der Ich-Perspektive und ich wollte das mal irgendwie verlassen und irgendwie mal was anderes ausprobieren. Und ich finde es ja so spannend, weil, glaube ich, jeder zu Hause auch so Dinge hat, die vielleicht auch so unbedeutend scheinen und trotzdem so eine große Bedeutung haben, die man vielleicht nicht aufhebt wegen ihrer selbst, sondern wegen der Geschichte, mit der man sie verbindet. Also eben, sei es jetzt zum Beispiel der Anzug oder im Buch kommen ja noch andere Objekte vor, die oft selbst so unscheinbar sind.
Der Anzug
und
wird
so
ja,
alltäglich.
Der Anzug wird ja durchs ganze Leben getragen. Er fängt an bei festlichen Anlässen, dann kommt er nur noch bei Beerdigungen zum Einsatz. Das heißt, letztlich erzählen Sie ganz viel über den Menschen, der ihn trägt.
Und gar nicht genau, so viel und über auch den ganz Anzug. Viel. Genau. Eigentlich sind sie viel mehr, also aus dieser Beobachtung. Sie erzählen ganz viel aus der Beobachtung, haben aber nehmen dann auch meist keine Stellung, sondern sie erzählen nur. Und ich finde, sie geben viel mehr Preis über die Person, über die erzählt wird, als wenn die Person selber erzählen würde, weil sie ja so viel mehr sehen, weil sie Reaktionen und Aktionen sehen, weil sie auch Dinge miteinander verbinden. Das ist ein bisschen so, wie wenn man beim Therapeuten sitzt und man erzählt und oft kann man selber die Verbindungen nicht herstellen und dann dadurch, dass man es erzählt und die andere Person gegenüber sitzt, kann die diese Verbindungen herstellen und dieses Objekt, also oder beziehungsweise diese Objekte, die machen das, die begleiten auch über einen langen Zeitraum, manche auch vielleicht kürzer, weil sie dann erst später ins Leben der Person, wie soll ich sagen, eingetroffen sind oder einfach eine Rolle gespielt haben. Und das finde ich halt so spannend.
Und Sie geben Ihnen oder als Autorin Gedanken, Ohren, Augen und auch eine dünne Haut. Wir wollen nicht alle Gegenstände verraten. Manchmal werden sie gar nicht recht benannt, auch wenn man doch irgendwann weiß, worum es sich handelt. Wir wollen mal eine kleine Kostprobe hören. Was hier beschrieben wird, das entpuppt sich sehr bald. Und dann sprechen wir darüber. Frau Al-Musli, lesen Sie uns doch einen kleinen Ausschnitt vor.
Okay. Ich wurde auf den Wunsch seiner Mutter hin angefertigt. Ein Holzstück nach dem anderen wurde gebogen, geschliffen und in Form gebracht. Vor dem Üben wurde stundenlang an meinen Saiten gezogen und gezerrt, damit ich in Stimmung kam. In der Musikschule beobachtete ich, wie schwer sich auch die anderen Kinder mit ihrer Ut taten. Doch er entpuppte sich als überaus begabt. Seine kleinen Finger hüpften auf meinen Saiten auf und ab, schnell, präzise, gefühlvoll. Bald bildete sich eine Hornhaut auf seinen Fingerspitzen. Auch ich bekam Gebrauchsspuren, einen Kratzer und noch einen. Waren diese Kratzer ein Ausdruck seiner Wut oder seiner Liebe zu mir? Diese Frage stelle ich mir bis heute.
Es geht um ein Musikinstrument, die arabische Laute, die Ut, über ihre Entstehung und über ihren Menschen. Ich blieb immer an seiner Seite, sagt die Ut ein bisschen später. Wer ist der Mensch zur Ut?
Wer ist der Mensch zur Ut? Also in echt? Na, also es ist ein Freund von mir. Ein Freund von mir, den ich sehr schätze, also auch als Musiker und so. Genau. Und wo, ich glaube, ich bin prinzipiell, also auch bei den anderen Objekten oder im Leben selbst, jemand, der gerne auch beobachtet und gerne auch so zwischenmenschliche Interaktion und so beobachtet und sich merkt. Und genau das ist auch in all den Geschichten irgendwie drinnen.
Die Ut hat es ja nicht leicht an der Seite ihres Menschen, der nach einer Flucht aus Syrien sich schwer tut im neuen Leben. Also das Exil zehrt an den Kräften, er flüchtet sich in wilde Partys, liebt sich durchs Leben. Meine Lieblingsstelle ist ja die, wo sich die Ut die Laute nach einer reichlich Alkohol- und rauchgeschwängerten Nacht beschwert. Der Rauch verfing sich in meinem Bauch und noch bei Sonnenaufgang war mir übel davon. Soweit das Instrument. Gibt es in Ihrer Familie eine Ut mit vielen Kratzern und mit so warmem, dicken Holzbauch?
Nein, eigentlich in meiner eigenen Familie so nicht. Aber man kann ja auch Familie erweitern, indem man sagt, Familie ist auch Freunde und Freundinnen, die man auch als Familie bezeichnet oder als Teil, oder wie soll ich sagen, ja, so als Teil von zu Hause. Dann schon.
Ich dachte sofort, den Spieler kennt sie auch. Haben Sie uns gesagt, das sei ein Freund von Ihnen, der nach der Flucht auch ein bisschen aus der Kurve geflogen ist und den die Ut jetzt begleitet. Kann sie ihm helfen?
Sagen wir so, sie ist ein Objekt oder etwas, an das er sich orientiert und immer wieder Halt gibt. So. So gut es geht. Aber
Die Ut, der Anzug, die erinnern immer wieder an Syrien, Flucht, Migration, spielt in allen Geschichten eine große Rolle, aber eben aus Sicht von Objekten, die gucken und hören und staunen und die machen sich auf alles ihren eigenen Reim. Haben Sie selbst solche Gegenstände bei sich zu Hause, die für Sie so eine Bedeutung haben, dass sie geschichtentauglich wären?
Also ich hebe mir sehr oft Dinge auf, eben die so unbedeutend scheinen und dann viel mehr für die Situation, an die sie mich erinnern, an die Geschichte, an die Personen, an gewisse Situationen und Momente. Und da habe ich irgendwie, also ich kann jetzt irgendwie schwer eines rauspicken, weil da habe ich irgendwie so ganz viele, die dann aber auch so mit bestimmten Stimmungen, also die ich mit bestimmten Stimmungen verbinde oder eigentlich auch viel mehr mit Menschen verbinde. Und sei es jetzt auch zum Beispiel eben in meinem Notizheft, also ich habe ganz viele davon über die letzten Jahre und wenn ich dann da zum Beispiel so durchgehe und durchblätter, kann ich oft anhand der Zeichnung spüre ich dann so die Gesamtstimmung, wie es mir ergangen ist, welche Menschen ich getroffen habe, wie es war, ob es kalt oder warm war, ob es geregnet hat oder nicht, obwohl dann eigentlich neben der Zeichnung kaum irgendwas steht. Also es steht oft auch kein Datum und auch nicht, nicht der Ort. Mhm. Aber ich kann mich dann auch an ganz viele Details erinnern, die auch vielleicht so uninteressant scheinen. Also zum Beispiel, dass dann dort eine Person war, die mich beeindruckt hat, die irgendwie einen grünen Mantel trug. Keine Ahnung, wie sie heißt, aber sie kam dann, also ich kann mich dann so an ganz viele Bilder erinnern.
Das sagen Sie ja auch schon zum zweiten Mal, dass Sie zeichnen, dass Sie gar nicht so viel in dieses Notizbuch hineinschreiben, sondern dass Sie zeichnen. Ist bei Ihnen erst das Bild da oder ein Bild da und dann ein Text, ein Wort?
Ist es? Ne, bevor ich jetzt überhaupt zum Beispiel so ein Buchprojekt mache, mache ich ja so quasi meine Recherche und mache dann schon auch so ein Moodboard, wie es sich anfühlen soll. Und dieses Moodboard besteht ja eigentlich meistens aus Bildern, nicht aus Worten. Mhm. Also so, wie soll sich das Buch anfühlen? Und dann suche ich mir die Bilder raus, so. Also das, was diese Bilder in mir hervorrufen, das soll das Buch dann mit Schrift und mit Wörtern auch können.
Um mich herum Geschichten. So heißt das Buch von Luna Al-Musli. Und man liest über Sie, Frau Al-Musli, aufgewachsen in Damaskus, aber geboren 1990 in Melk bei Wien. Wie das?
Ja. Also meine Großeltern mütterlicherseits waren ja schon früher hier in Wien. Und meine Mama ist ja in Österreich aufgewachsen. Und wieso Melk? Ich glaube, also der Frauenarzt meiner Mama war dort.
Ganz praktische Gründe.
War das, ja genau, ganz praktische Gründe. Dann war natürlich auch deswegen, weil es dann hier irgendwie auch meine Oma da ist und ich als erstes Kind, das für meine Mama irgendwie einfacher war, dass auch ihre Mutter dann dabei ist und das Gesundheitssystem hier ist einfach besser. Da fühlt sich meine Mama auch sicherer.
Aber dann gleich nach Damaskus verfrachtet, dort 14 Jahre lang aufgewachsen, in einer Großfamilie, allein 6 Tanten, in eine Großfamilie hineingeboren. Ein Syrien, Sie beschreiben es in diesem Buch, ein Syrien, das man malerisch nennen könnte damals. Was hörte, was roch, was sah, was schmeckte das Kind Luna?
Ganz viel und am allermeisten irgendwie so Geborgenheit. Vor allem, wenn es dann innerhalb dieser Familie ist. Seien es jetzt irgendwie, wenn mein Opa im Garten seine Blumen gegossen hat und da gibt es so einen, ich kann diesen Geruch auch gar nicht beschreiben, aber diesen Geruch von Staub, weil es so heiß ist und dann, wenn Wasser auf diesen Staub trifft und dann die Blumen in der Früh dann so ihren Duft dazugeben. Also es sind so ganz viele, ganz präzise Erinnerungen für mich. Und dann natürlich dieser Chaos, dieser Großfamilie, der einfach da ist.
Das ist immer laut, ne? Auf schöne Weise laut.
Auf schöne Weise laut, ja. Dem man auch nicht irgendwie entfliehen kann. Ja. Als Kind oder als Jugendliche schon gar nicht.
Zugleich prallen in Ihren Schilderungen das Schöne und auch das Poetische zusammen mit dem Harten, mit dem Brutalen, oft ganz unvermittelt. Gab es schon im täglichen Leben in Syrien, als Sie dort Kind waren, Vorboten der späteren Konflikte, des Krieges?
Also, wenn ich jetzt zurückdenke, ja. Ich glaube, als Kind kann man es aber als solches nicht identifizieren oder es auch nicht benennen, weil man sich ja auch nicht auskennt und auch nicht versteht, wieso. Aber zum Beispiel hieß es immer, die Wände haben Ohren. Und wir haben nie zu Hause über Politisches diskutiert. Und das habe ich einfach so hingenommen, das war halt einfach so. Und dann erst viel später kam dieses Verständnis dafür, ah, okay, wieso nicht, weil es Konsequenzen hat. Und dann aber auch die Art und Weise, wie darüber diskutiert wurde, dass es dann immer so zwischen den Zeilen war, aber nie so eindeutig.
Und auch eine harte Schule, ne? Mit Waffenkunde und all sowas.
Ja.
Mussten
Sie, man hat es einfach hingenommen.
Ja.
Also so dieses, es wurde jetzt irgendwie nicht groß zu Hause diskutiert, ob es jetzt irgendwie gut oder schlecht ist. Und trotzdem, finde ich, haben wir als Kinder die Haltung schon auch mitbekommen. Also es war, man hat es gespürt, man wusste genau, was man richtig und falsch findet oder was man unterstützt und nicht unterstützt, aber man hat nicht darüber geredet.
Ein muslimisches Elternhaus mit Platz für Britney Spears und Eminem. Bloß Oma war ein bisschen geschockt. Worüber genau?
Ich glaube, weil sie so fremd war. Weil es etwas ist, wo sie weder die Sprache verstanden hat, noch unsere Begeisterung dafür. Und da hat sie sich vielleicht ein bisschen ausgeschlossen gefühlt. Und dass es auch so viel Platz in unserem... Also es gab so eine Zeit, wo es auch viel Platz in unserem Leben eingenommen hat. Wenn so meine Cousinen und Cousins aufeinander getroffen sind und wir dann da unsere Choreografien zu Britney Spears eingeübt haben, da und dann immer ganz laut und dann einen Song tausendmal wiederholt haben. Das, also ich stelle mir das schon auch sehr störend vor. Also auch jetzt als Erwachsene würde meine kleine Schwester das machen, würde ich, glaube ich, auch irgendwie auszucken.
Und dann entschwand Oma in den Gebetspyjama?
Mhm.
Erzählen Sie uns, was ist ein Gebetspyjama?
Fand ich also es ist jetzt weniger ein Gebet. Sie hatte so ein Gebetsgewand. Also jetzt haben ja ganz viele irgendwie Musliminnen und sie ist aber irgendwie die ganze Zeit damit irgendwie herumgelaufen. Sie hat auch mehrere. Und es ist jetzt, also wir haben es damals Gebetspyjama genannt, weil sie wirklich irgendwie aufsteht und dann hat sie es halt schon an. Irgendwie. Also sie geht die ganze Zeit zu Hause irgendwie damit herum und entweder sie setzt dann das Kopftuch ab oder sie setzt es auf, aber diesen Rock, den sie dazu anzieht, den hat sie die ganze Zeit ständig an und der markiert, finde ich, so diese Stelle zwischen ihrer Brust und ihrem Bauch. Also den zieht sie dann auch hoch oder zieht ihn dann runter, wenn sie betet und hoch, wenn sie dann zum Beispiel schnell gehen muss, damit dieser Rock sie beim Gehen nicht, also so damit sie halt einfach nicht drüber stolpert.
Praktisch ein Gebetspyjama. 2004, Frau Al-Musli, haben die Eltern mit ihren Kindern dieses Leben in Damaskus aufgegeben. Sie gingen nach Wien und die Kinder haben das so per Salamitaktik erfahren. Scheibchen für Scheibchen. Wie war das? Was haben die Eltern Ihnen und Ihren Geschwistern erzählt?
Na, wir haben ja geglaubt, wir fahren auf Urlaub. Also es ist ja... Davor waren wir ja schon auch immer wieder in Wien, weil ja meine anderen Großeltern hier sind und wo wir den Sommer oder irgendwie hier verbracht haben. Und so wurde uns das auch ein bisschen verkauft. So, ja, wir fahren auf Urlaub zu den Großeltern. Und dann gab es in diesem Urlaub Deutschkurse. Dann hieß es, ja, na, wir müssen das jetzt ausnutzen, dass ihr hier seid, damit ihr auch... euer Deutsch irgendwie aufbessert und so. Und dann mussten wir irgendwann einmal am Ende dann auch so Prüfungen machen in Schulen, damit wir eine Aufnahme machen, damit man irgendwie uns einstufen kann, in welcher Klasse wir jetzt wohl gehen.
Alles in den angeblichen Ferien. Warum gab es denn nie eine klare Antwort?
Ich glaube, wir haben am Anfang auch gar nicht gefragt. Wir haben es einfach so hingenommen, so ja, jetzt sind wir halt hier und so. Und es war ja auch so ein bisschen so diese Kombination. Es gab in der Früh Deutschkurs und dann gehen wir schwimmen oder dann gehen wir in den Prater oder so. Es gab immer diese Belohnung und dann hat sich immer so halb wie, doch auch ein bisschen wie Urlaub angefühlt, aber dann irgendwie auch nicht. Und dann wurde dieser Lernen und wir brauchen jetzt hier eine Wohnung und so, wurde das immer mehr und mehr. Und kaum haben wir es gecheckt, war schon irgendwie zu spät, weil da gingen wir dann schon in die Schule.
Nehmen Sie das den Eltern übel, dass Sie ihnen da nicht bei Zeiten, ich sag mal, reinen Wein eingeschenkt haben?
Bescheid gegeben haben. Ja. Also ich glaube das, oder ne, ich glaube nicht, ich weiß das ganz genau, das Kind in mir, also das kleine Mädchen Luna damals, das noch in mir drinnen ist, nimmt das ihnen natürlich noch bis heute übel. Mhm. Ich konnte mich nicht so verabschieden, wie ich es vielleicht gemacht hätte. Ich konnte nicht die Sachen einpacken und vielleicht kommt es dann da wieder, diese Objekte da. Ich konnte nicht die Sachen einpacken, die ich eingepackt hätte, wenn ich gewusst hätte, ich komme nicht mehr zurück. Und das erste Mal, wo wir wieder in Damaskus waren, da waren wir auch auf Urlaub dort, aber da waren ganz viele Dinge einfach nicht mehr da oder auch zu klein. Also so, ich kann mich erinnern, da gibt es so ein Ein Pulli, der rosa war, den ich geliebt habe über alles. Den hätte ich extremst gerne mitgenommen, aber es war ja Sommer. Für was brauche ich diesen dicken, fetten Pulli?
Mhm. Ein der, Ding, das sie hätte den, begleiten sollen ein, und das
genau.
nicht durfte. Wie war denn das für Sie als 14-Jährige? Ist ja eh nicht so ein einfaches Alter. Und dann in ein anderes Land verpflanzt zu werden, nach Österreich?
Also schlimm. Also, es war, also obwohl jetzt meine Familie mit dabei war, so, also meine engere Familie, meine Geschwister und meine Mutter und so, und ich auch Familie bereits hier in Wien hatte, eben mit meiner Oma und mit meinem Opa und so, war das trotzdem so ein Entreißen, dass man dann einfach da von einem Ort, wo man auch so Wurzeln geschlagen hat oder wo man dann auch so eigene Netzwerke hat, Freunde und Freundinnen und Rituale und was weiß ich was, von dort einfach weg und dann einfach woanders eingepflanzt worden ist. Und am Anfang war das halt sehr, sehr schwierig, da auch irgendwie damit klarzukommen. Einerseits dieses sich abfinden, dass man jetzt hier ist, aber auch dieses sich einlassen auf das, was das Hiersein jetzt bedeutet.
Was war Ihnen denn vielleicht völlig neu? Wo standen Sie dann erstmal ganz erstaunt davor und wussten damit vielleicht auch wenig anzufangen?
Was war neu? Ich glaube, es sind so ganz viele Kleinigkeiten. Ich würde jetzt nicht sagen, ich hatte jetzt einen Kulturschock oder so. Also das nicht. Ich kannte ja Wien aus dem Urlaub. Ich kannte es. Die Sprache war mir vom Klang her bekannt. Ganz vieles. Aber Schule war ganz anders. Das System in der Schule war irgendwie ganz anders. Auch diese Art zu lernen. Man lernt nicht auswendig. Man muss es verstehen und in eigenen Worten wiedergeben. Das fand ich irgendwie schwierig, komischerweise. Dann aber auch so dieses, dass ich jetzt plötzlich die andere war. Dass ich plötzlich zu so vielen Themen und zu so vielen Dingen Stellung beziehen muss, wo ich früher das nie habe machen müssen. Und ich wurde dann so plötzlich eingeordnet in etwas.
Was meinen Sie damit konkret? Waren Sie plötzlich für die anderen die Fachfrau für alles Muslimische mit 14 oder wie?
Genau. Und also es ist ja sowieso immer schwierig. Man kommt dann in eine Klasse, wo alle sich irgendwie schon voll lang kennen. Und man ist dann die Neue, die dann da irgendwie dazukommt. Und dann ist man die Neue nicht nur aus einem anderen Stadtteil oder aus einem anderen, sondern aus einem ganz anderen Land, wo man vielleicht auch nicht so viel damit anfangen kann. Und da wird da ganz viel irgendwie reinprojiziert, was man glaubt, was zu diesem, also so Zuschreibungen. Und dann fängt als Jugendliche oder so, man will ja auch die ganze Zeit akzeptiert werden und dazugehören. Und man fängt dann an, okay, ich muss jetzt irgendwie alles erklären. Ich muss jetzt erklären, alles, was mit dem Islam zu tun hat. Ich muss jetzt alles erklären, was mit der, also so Nahosten und alle Konflikte und so. Da muss ich dann irgendwie, ich bin dann da halt so die das Google für die.
Das nervt gewesen. Ja auch, wenn man das Google für andere ist, für Probleme, mit denen man als Teenager noch nicht so wirklich zu tun hatte und wo man auch...
Total. Ja, und ich glaube, das, was jetzt so der Unterschied, finde ich, zu jetzt ist, weil sich Gesellschaft jetzt mittlerweile auch sehr verändert hat, ist, ich sage zum Beispiel meiner kleinen Schwester jetzt, sie muss das gar nicht machen. Sie hat das Recht auch darauf zu sagen, hey Leute, ich gehöre hier hin. Ich muss jetzt da irgendwie nicht argumentieren und diskutieren. Und informiert euch selbst. So. Und ich habe das Gefühl, für mich früher hat das so wie als Regel gegolten. Ich muss das machen. Das ist so, dass meine Klassenkameraden und Kameradinnen das Recht darauf haben, mich auszufragen. Und Nein sagen gilt nicht.
Sie sind ja mittlerweile seit vielen Jahren perfekt zweisprachig, Deutsch und Arabisch. Wann haben Sie denn das selber für sich als Reichtum begriffen und nicht als ein, ich kann noch nicht so gut Deutsch oder mein Arabisch kann ich hier eigentlich gar nicht mehr brauchen? Mhm. Wann haben Sie denn diese Mehrsprachigkeit und diese zwei Kulturen für sich selber als Reichtum begriffen?
Ach so, akzeptiert. Also zum Teil, ich hatte ja hier in Wien in den letzten Jahren in der Schule so ein Stipendium, das Staatsstipendium. Und das ist so ein Stipendium für Jugendliche mit Migrationshintergrund, die auch gut in der Schule sind und so. Und dort habe ich andere Menschen kennengelernt aus anderen Kulturkreisen, aus anderen Ländern, die ganz ähnliche vielleicht so Biografien oder ähnliche Struggles im Alltag haben wie ich. und auch zweisprachig aufgewachsen sind und wo einem die ganze Zeit vermittelt wird, dass diese Zweisprachigkeit keinen Wert hat, obwohl sie eigentlich extremst wertvoll ist. Und durch dieses Stipendium war das erste Mal, wo mir bewusst geworden ist, auch durch die Programme und durch die anderen Stipendiatinnen, dass das ein Mehrwert ist. Das ist etwas, für das ich mich nicht schämen brauche. Das ist etwas, womit ich mich eigentlich schmücke, dass ich das habe und dass ich das kann. Und dass das Arabisch auf keinen Fall weniger wert ist als wie das Deutsche. Und dass beides auch irgendwie zu mir gehört. Und dann diesen großen Kick oder dieses große, okay, wo ich mich dann irgendwie mit meiner Identität auseinandergesetzt habe. Ich habe ja auch schon versucht, auch so dieses Arabischsein ein bisschen immer so wegzuradieren oder unter den Teppich zu kehren und so. Und dann kam es hoch, als 2011 der arabische Frühling angefangen hat, hat es in mir extrem viel aufgerüttet. Es war emotional extremst packend und es war so, okay, Luna, du kannst von deiner arabischen Identität auch nicht davon weglaufen. Es gehört einfach zu dir und es macht etwas mit dir. Diese Verbundenheit, die ich gespürt habe, ja.
Sie sind ja heute selbst Ansprechpartnerin für junge Migranten, also Paten bei Start, bei dieser Organisation, die versucht, den Start etwas leichter zu machen. Was machen Sie da genau? Mhm.
Also letztes Jahr war ich auch mit einer Freundin von mir, die auch damals Stipendiatin war, Patinnen. Das heißt, wir haben eine junge Frau, die zur Schule gegangen ist, begleitet. Also wir halten da irgendwie Kontakt und so, aber es geht dann schon auch so um finanzielle Hilfe, womit dann auch viele so Bildungsseminare und Aktivitäten gedeckt werden. Also sie dann irgendwie darin zu stärken, zusätzliche Skills sich anzueignen.
Erzählt uns Luna Al-Musli, heute hier im Deutschlandfunk Kultur zu Gast und uns aus Wien zugeschaltet. Luna Al-Musli stammt aus einer großen Familie. 2004 verließ sie mit Eltern und Geschwistern Damaskus vor dem Krieg, der begann 2011. Frau Al-Musli, was ist mit Ihrer Großfamilie? Wo leben Sie heute alle?
Also ganz unterschiedlich, zum Teil schon noch in Damaskus und so, also in Syrien. Und ganz viele sind jetzt irgendwie überall auf der Welt verstreut. Also sei es jetzt in Kanada, in Ägypten, also auch so in Europa, in ganz unterschiedlichen Ländern und auch so im arabischen Raum. Ja, so überall eine oder zwei Personen oder auch drei.
Wie halten Sie überhaupt Kontakt?
Zum Glück sind wir jetzt in einem digitalen Zeitalter und wir haben natürlich so eine WhatsApp, also so eine Familien-WhatsApp-Gruppe und versuchen da irgendwie miteinander Kontakt zu halten und auch so darüber einander anzurufen und ja.
Ist aber nicht zu vergleichen mit einem großen Esstisch, um den ganz viele Leute rumsitzen, wie sie es gewohnt waren als Kind. Ist ja doch was anderes.
Ja, nein, natürlich ist es anders. Natürlich ist es anders. Also es gibt dann irgendwie so ein paar Mal, wo wir es geschafft haben, so größere Zoom-Meetings zu machen. Also so diejenigen, die dann in der gleichen Stadt wohnen sollen, sich dann irgendwie treffen und dann wird dort eine Kamera eingeschaltet und so. Oder auch zum Beispiel bei der Verlobungsfeier meiner Cousine, die haben wir über Video irgendwie mitbekommen, indem das Handy ständig an einer anderen Person weitergegeben worden ist, die dort war, damit wir quasi von hier, vom Ausland alles mitbekommen. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche.
Frau Al-Musli, Sie haben in Ihren Büchern Eine Träne, ein Lächeln über Ihre Kindheit in Syrien und jetzt eben Um mich herum Geschichten. Immer ein Land beschrieben, das es heute so nicht mehr gibt. Gesehen mit den Augen eines Kindes. Was sagt denn Ihr heutiger, Ihr erwachsener Blick, wenn Sie nach Syrien schauen?
Mein erwachsener Blick. Oh. Es ist irgendwie extremst schwer, weil natürlich der erwachsene Blick ist ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, es ist sehr gebrochen. Also es ist so ein tiefer Schmerz, der irgendwie liegt. Es ist aber auch Wut und dann diese Machtlosigkeit und diese, also es ist so ganz viel Emotionen, die da halt aufeinandertreffen. Und auch natürlich nicht zu vergessen die Hoffnung, die ganz am Anfang war, die Hoffnung durch den arabischen Frühling, dass endlich im arabischen Raum etwas passiert, das so, ja, das so gravierend ist und das so wichtig ist für die Menschen, die dort leben, dass sie endlich eine Art und Weise für sich finden, in der sie, also demokratisch und friedlich und wo auch irgendwie respektvoll miteinander umgegangen werden kann. Ich weiß auch nicht, ob es nicht irgendwie, man hat sich zu früh gefreut vielleicht.
Es ist sehr schnell zerstoben, ja, dann wieder. Ne?
Es ist sehr, ja, ja.
Ist was geblieben? Oder guckt man doch einigermaßen resigniert in dieses Land, das man als Kind ja auch sehr geliebt hat?
Ich glaube, es ist, ich meine, ich will jetzt da nicht pessimistisch klingen, aber ich glaube, der Bruch ist so stark, dass es auch ein bisschen Zeit braucht, um Energie und Mut wiederzufinden.
Wann waren Sie zuletzt dort?
Es ist echt lang her, 2010. Also manchmal glaube ich auch nicht, wie lang her 2010 eigentlich ist.
Sie haben ja sozusagen Ihre private Zeitkapsel als Buch, eben dieses Buch Eine Träne, ein Lächeln, in dem Sie Ihre Kindheit in Syrien beschreiben. Was ist die Träne und was ist das Lächeln? Eine Träne, ein Lächeln, klingt so zweigeteilt.
Wenn ich zurückdenke, also es gibt die Vergangenheit und das Jetzt. Wenn ich zurückblicke, ist nicht, also damals ist natürlich die Träne irgendwie zu wissen, unter was für Umständen wir Alltag eigentlich geführt haben, wie unfrei wir waren. Also sobald wir das Private verlassen haben, wie sehr man auf Dinge hat aufpassen müssen, dass man ja nicht auffällt, dass man ja sich anpasst, dass man ja irgendwie sich nicht politisch äußert. Und das war so schwer, das war wie so ein Stein, den man die ganze Zeit mitgeschleppt hat, wo man die ganze Zeit achtsam sein muss, dass man ja nichts sagt und so weiter. Und das Lächeln, das Private war so unglaublich schön. Also das Private, zu Hause, diese Geborgenheit und diese unendliche Liebe, die wir erfahren haben von meiner Familie und so, das kann ich so irgendwie nicht beschreiben, aber das ist dieses Lächeln. Und das ist das, worauf ich jetzt... Entschuldigung?
Gibt halt das, worauf Sie jetzt bauen.
Genau.
Innerlich.
Ja, das ist das, worauf ich jetzt baue. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ist es natürlich das, was mich extrem traurig macht, dass es so irgendwie nicht mehr gibt oder dass es so nur noch mehr geteilt gibt, weil es nur noch mehr über WhatsApp stattfindet.
Erzählt uns Luna Al-Musli, heute zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie sitzt in Wien, ich sitze in Berlin, aber sie klingt, als säße sie bei uns am Tisch.